Quantenradar, ein Technologie-Podcast des Instituts für Innovation und Technik.
Ja, herzlich willkommen zur mittlerweile 7. Quantenradar-Podcast-Folge. Am Mikrofon begrüßen euch wie immer Benedikt Wenzel
und Christoph Gaschek. Herzlich willkommen.
Ja, Christoph, heutiges Thema Quantenkommunikation. Speziell soll es um den Punkt der Quantenschlüsselverteilung gehen. Jeder kennt es aus dem Alltag, die computervermittelte Kommunikation in Form von Chats oder Telefonie. Dabei werden die Daten bzw. ja die Informationen in Form von elektromagnetischen Wellen bzw. Photonen kodiert. Möglichkeiten der Kodierung zum Beispiel über die Phase oder die Amplitude der Wellen. Und die Informationen werden dann über Glasfaser zum Beispiel oder über das Medium Luft versendet. Und die Kommunikation von Computern erfolgt dabei entlang sogenannter Protokolle, wie zum Beispiel dem Transmission Control Protocol, kurz TCP, was vielleicht dem einen oder anderen vom Begriff her etwas sagt. Und über dieses Protokoll wird die Art und Weise, wie die Daten zwischen den Computern ausgetauscht werden, festgelegt. Und ja, neben solchen Übertragungsprotokollen gibt es zudem Verschlüsselungsprotokolle, und diese Verschlüsselungsprotokolle geben unter anderem vor, mit welchen Verfahren die Daten, die ich übertragen will, verschlüsselt werden. Ein relativ bekanntes Verfahren zur Verschlüsselung von Daten ist das sogenannte RSA-Verfahren, ein asymmetrisches Verschlüsselungsverfahren, weil ich eben zwei Schlüssel, einen öffentlichen und einen privaten Schlüssel habe, und diese Schlüssel bestehen aus sehr langen Primzahlen, und um diese zu entschlüsseln, muss man eben Primfaktorzerlegung, also ein mathematisches Verfahren, anwenden, was, wenn man jetzt böse Absichten hat, eben sehr aufwendig wäre, dieses Verschlüsselungsverfahren zu knacken durch Einsatz von einem klassischen Computer. Und ja, das würde eben so lange dauern, dass es einfach faktisch und in der Praxis ein relativ sicheres Verschlüsselungsverfahren ist.
Ja, und aktuell besteht jetzt nun die Aussicht, dass zukünftige Quantencomputer genau solche asymmetrischen Verschlüsselungsverfahren knacken können. Deswegen versucht man hier aktuell zu symmetrischen Schlüsseln überzugehen. Das heißt, man hat sowohl zum Ver- als auch zum Entschlüsseln die gleichen Schlüssel. Allerdings muss dafür natürlich nun ein sicherer Schlüsselaustausch über große Distanzen stattfinden. Typischerweise müsste man sich eigentlich dann vor Ort treffen, diese Schlüssel austauschen. Das ist natürlich nicht wirklich praktikabel. Und solch ein Schlüsselaustausch von solchen symmetrischen Schlüsseln verspricht man sich nun in einer sicheren Art und Weise durch die Ausnutzung von Quantenzuständen. Und da kommt eben nun genau diese Quantenschlüsselverteilung ins Spiel. Und ja, wir werden über ein paar Details da auch reden. Vorweg wollen wir einfach nochmal kurz erklären, was denn so diese Quantenzustände da ausmachten im Speziellen. Das ist beispielsweise diese sogenannte Superposition, wo verschiedene Zustände überlagert werden können in einem einzigen Quantenzustand. Und eins der wichtigen Charakteristiken ist halt eben bei solchen Quantenzuständen, dass schon allein die Betrachtung oder, wie man auch sagt, Messung eines solchen Zustandes diese Superposition zerstören würde. Und das bietet halt eben genau die Möglichkeit nun, ein Abhören solcher Zustände während der Übertragung zu detektieren. Ein weiteres wichtiges Theorem, was auch zum Einsatz kommt, ist das sogenannte No-Cloning-Theorem. Und das besagt, dass es unmöglich ist, beliebige Quantenzustände exakt zu kopieren. Das heißt, wie schon gesagt, bei alleiniger Betrachtung von solchen Zuständen würde man diesen Zustand zerstören, und dadurch ist es natürlich nicht möglich, solch einen Zustand einfach zu kopieren.
Ja, Christoph, du hast damit ja eigentlich schon eine recht gute Einleitung gegeben zu deinem Interview mit Professor Christoph Marquardt, der am Lehrstuhl für optische Quantentechnologien an der Friedrich-Alexander-Universität in Erlangen zum Thema Quantenschlüsselaustausch, auf Englisch Quantum Key Distribution, und Quantenkommunikation forscht. Und damit wollen wir einfach mal ins Interview springen. Auf geht's.
Das Expertengespräch.
Ja, ich begrüße Professor Christoph Marquardt. Er hat den Lehrstuhl für optische Quantentechnologien an der Friedrich-Alexander-Universität in Erlangen. Und wir wollen uns heute mit ihm über Quantenschlüsselverteilung bzw. Quantenkommunikation unterhalten. Herzlich willkommen, Herr Professor Marquardt.
Ja, freut mich. Einen wunderschönen guten Tag.
Genau, Quantenschlüsselverteilung und Quantenkommunikation, das sind ja die Felder, auf denen Sie forschen. Vielleicht können wir anhand einer Unterscheidung dieser beiden Begriffe auch nochmal so ein bisschen kurz reingehen, was denn Ihr Forschungsfeld ist aktuell.
Ja, Quantenkommunikation ist tatsächlich der Überbegriff. Man kann sagen, man forscht da, wie man Quantenzustände tatsächlich von A nach B bringen kann. Und das ist gar nicht so trivial. Man hat ja in der klassischen Kommunikation schon sehr, sehr viel Erfahrung seit vielen, vielen Jahren, wie man Informationen überträgt. Da gibt es auch sehr viele interessante Algorithmen, interessante Techniken, wie man das optimieren kann. Und wenn man sieht, wie viel Information heutzutage übertragen wird, dann ist es schon sehr erstaunlich, was da für Fortschritte gemacht wurden. Der wesentliche Unterschied aber zur Quantenkommunikation ist, dass die Quantenzustände in der Quantenphysik, die dort übertragen werden von einem Ort zum anderen, tatsächlich sehr, sehr fragil sind. Man muss sich das so vorstellen, im klassischen Bereich kann ich tatsächlich die klassische Information, und das ist auch das, was die klassische Information so erfolgreich macht in der Übertragung von Daten und von Informationen, ist, dass ich diese klassische Information immer wieder verstärken kann. Ich kann sie immer wieder in einen Computer einlesen, die Bits neu übertragen. Bei Quantenkommunikation ist das nicht so einfach. Quantenzustände sind sehr fragil und tatsächlich ist es so, dass wenn ich Quantenzustände messe, ich diese Quantenzustände auch beeinflusse. Quantenzustände sind auch deswegen fragil, weil die Umgebung sozusagen die Quantenzustände passiv, ohne dass man es will, ohne dass man es möchte, immer misst. Und deswegen ist die Herausforderung da, tatsächlich erst einmal prinzipiell Quantenzustände überhaupt von A nach B erfolgreich übertragen zu können.
Und jetzt zur Unterscheidung zwischen Quantenschlüsselverteilung und Quantenkommunikation. Genau, also Sie hatten jetzt erläutert, dass generell bei der Übertragung von Quanten das Problem halt ist, dass diese Zustände sehr, sehr sensibel sind und sehr viel technischer Aufwand betrieben werden muss. Und was ist jetzt genau der Unterschied zwischen der Schlüsselverteilung und der Kommunikation?
Genau, in der Quantenkommunikation möchte ich Quantenzustände allgemein übertragen, zum Beispiel auch für Quantencomputer oder andere Anwendungen. Da gibt es ganz, ganz spannende Ideen, auch im Quantensensing-Bereich. In der Quantenschlüsselverteilung geht es wirklich darum, dass man versucht, diese speziellen Eigenschaften, die es tatsächlich ein bisschen schwieriger machen, Quantenzustände zu übertragen, dafür auszunutzen, geheime Schlüssel zwischen zwei Orten zu etablieren.
Also es geht um eine Verbesserung der Kryptographie, um die Kryptographie zwischen zwei Kommunikationspartnern sicherer zu machen.
Ganz genau.
Und das Forschungsfeld, in dem Sie aktuell aktiv sind, beinhaltet jetzt was?
Ja, hier untersuchen wir, wie man mit Hilfe der Quantenkommunikation tatsächlich solche Schlüssel zu verschiedenen Parteien übertragen kann und wie man mit Hilfe dieser geheimen Schlüssel dann tatsächlich Kryptographie betreiben kann. Und man muss dazu wissen, dass wir in der Kryptographie tatsächlich auch so etwas gerade wie einen Umbruch erleben. Man hat erkannt, dass die Kryptographieverfahren, die zurzeit verwendet werden, die Kryptographieverfahren, die allgemein gerade benutzt werden, zum Beispiel für Videokonferenzen, für das Online-Banking, für alle möglichen Dinge, die wir auch tatsächlich aus dem täglichen Leben kennen, dass die auf lange Frist gesehen tatsächlich nicht ganz so sicher sind, wie man es sich ursprünglich erhofft hätte.
Durch die Entwicklung von den Quantencomputern jetzt, die perspektivisch in der Lage sein werden, diese asymmetrischen Verschlüsselungsalgorithmen zu knacken.
Genau. In der Kryptographie ist es natürlich schon immer auch historisch gesehen ein Katz-und-Maus-Spiel. Da gibt es natürlich neue Entwicklungen, sowohl in der Kryptographie als auch auf der anderen Seite, die Kryptographie brechen wollen. Und das ist auch hier der Fall. Etwas Besonderes ist, dass dieser Quantencomputer, der ja schon theoretisch zumindest länger untersucht wurde, hier ganz, ganz neue Möglichkeiten bietet. Und das war schon relativ früh bekannt. Schon in den 90er Jahren hat ein Herr Shor einen Algorithmus entwickelt, der tatsächlich die Probleme, die Grundlage sind für die mathematischen kryptografischen Algorithmen, die man heutzutage benutzt, tatsächlich sehr, sehr viel schneller lösen kann, als man es vorher gedacht hat.
Okay, wenn wir jetzt einfach mal wirklich uns die physikalischen Grundprinzipien der Quantenkommunikation anschauen, was sind denn da die Annahmen und die theoretischen Prinzipien, die da zum Einsatz kommen?
Ja, also vielleicht als Hintergrund noch einmal, was hier wichtig ist, dass wir ein Schlüsselpaar zwischen zwei Empfangsstationen erzeugen möchten. Und um das zu tun, kann man natürlich solche klassischen kryptografischen Algorithmen verwenden, wie zum Beispiel den RSA-Algorithmus. Da ist immer der Trick, dass diese Algorithmen sehr asymmetrisch sind. Das heißt, es ist ein mathematisches Problem, das in eine Richtung sehr einfach zu lösen ist, in die andere Richtung sehr schwer. Zum Beispiel die Primzahlfaktorenzerlegung. Es ist sehr einfach, Zahlen zu multiplizieren, aber sehr schwierig, sehr, sehr große Zahlen in die Primzahlen zu zerlegen. Und genau hier ist die Bedrohung von den Quantencomputern sehr, sehr stark. Und was man jetzt aber machen kann, man kann von diesen mathematischen Problemstellungen weggehen und sich der Quantenphysik zuwenden. Und wir hatten ja gerade vorhin gesagt, dass die Übertragung von Quantenzuständen nicht so einfach ist, weil diese Quantenzustände sehr fragil sind. Das Ganze kann man aber natürlich auch ausnutzen. Es ist tatsächlich so, dass wenn ich Quantenzustände übertrage und ich habe allgemeine Quantenzustände, die ich definiere, dann ist es so, dass eine Messung dieses Quantenzustandes den Quantenzustand beeinflusst. Das heißt, ich kann nicht unbemerkt so einen Quantenzustand vermessen oder auch nur Teile dieses Quantenzustandes vermessen. Das heißt, das werde ich immer später, wenn ich diesen Quantenzustand dann weiter beobachte, entdecken können. Und das ist auch das Grundprinzip dahinter, was ich hier mache. Ich generiere Quantenzustände, ich verteile diese Quantenzustände an die zwei Personen. Üblicherweise wird das in der Kryptographie immer mit Alice und Bob bezeichnet, die zwei Personen. Dann messen Alice und Bob diese Quantenzustände und man kann schon sich vorher ausrechnen, was die Statistik dieser Messung ergeben soll. Und das Schöne in der Quantenphysik ist, dass ich durch die Quantenphysik weiß, was ich durch die Statistik dieser Messung zu erwarten habe. Wenn jetzt diese Statistik abweicht von dem, was ich zu erwarten habe, dann weiß ich, dass irgendetwas muss diesen Quantenzustand versucht haben zu vermessen oder der Quantenzustand ist aus anderen Gründen kaputt gegangen. Und es geht noch weiter. Ich kann durch die Quantenphysik tatsächlich die maximale Information eingrenzen, die irgendjemand überhaupt von diesem Quantenzustand erfahren haben kann. Und das ist natürlich etwas sehr Tolles, weil ich muss ja gar keine Annahmen über irgendwelche technischen Abhörmaßnahmen machen. Das steckt einfach nur in den Grundprinzipien der Physik.
Okay, das heißt, der große Vorteil ist, dass in dem Moment, wenn jemand mithört bei der Übertragung, dann merkt man das und man kann dann sozusagen den Schlüssel verwerfen und einen neuen generieren und dadurch eine sicherere Kommunikation etablieren.
Das ist so das Grundprinzip und es geht sogar noch weiter. Ich kann den Informationsgewinn tatsächlich eingrenzen. Ich kann den quantifizieren, den maximalen Informationsgewinn. Und ich muss dann sogar gar nicht den Schlüssel wegwerfen, wenn nur etwas Information gewonnen wurde. Es gibt dann mathematische Verfahren, die auch in der Informatik angewendet werden, so dass ich die Information so weit verdünnen kann, dass ich es bis auf ein ganz, ganz kleines Epsilon, eine ganz kleine Wahrscheinlichkeit reduzieren kann, dass überhaupt Information gewonnen werden konnte. Und das ist natürlich etwas sehr Neues, weil so gewinne ich sogenannte informationstheoretische Sicherheit. Das heißt, ich kann die Sicherheit im Kern des Systems tatsächlich quantifizieren.
Dieses theoretische Prinzip der Quantenkommunikation, wenn ich mich richtig erinnere, das war ja Mitte der 80er Jahre, als da das erste Protokoll entwickelt wurde. Wie weit ist man da heute jetzt technologisch schon in der Umsetzung?
Ja, es gibt tatsächlich schon erste kommerzielle Anbieter, so erstaunlich wie das klingt. Es gab da einige Vorreiter, daran auch schon seit einiger Zeit, tatsächlich schon seit zwei Jahrzehnten im Wesentlichen, sehr intensiv gearbeitet haben. Es gibt zurzeit tatsächlich sehr, sehr viele Startups, die sich entwickeln, weltweit, aber auch in Europa. Gleichzeitig ist es aber natürlich so, dass die Technik noch weiterentwickelt werden muss, was zum Beispiel sehr, sehr wichtig ist, dass man über die Reichweiten redet, über die Einsetzbarkeit redet, über die Ökonomie redet und auch darüber redet, wie die praktische Sicherheit der Systeme aussieht.
Also typische technologische Ansätze heute mit klassischer Kommunikation, da wird das ja über Glasfasern beispielsweise übertragen, also optische Signale in Glasfasern, Kabeln. Dann gibt es auch die Übertragung beispielsweise über Funk, was jetzt insbesondere bei Satelliten zum Einsatz kommt. Wie sehen denn da so die technischen Implementierungen bei der Quantenkommunikation aus?
Ja, man achtet natürlich darauf, dass man möglichst die Infrastruktur, die vorhanden ist, auch wieder genutzt werden könnte. Das heißt, bei Glasfaserkabeln möchte man das natürlich so bauen und die Technologie so entwickeln, dass das auf den bestehenden Telekommunikationsglasfasern genutzt werden kann. Daran wird zurzeit geforscht und entwickelt und das ist auch ganz erfolgreich. Also die Systeme, die jetzt entstehen, können das auch. Sehr wichtig ist auch, dass die Geräte, die dazu benutzt werden, nicht zu teuer sind. Sonst habe ich natürlich einen Anwendungsfall, den ich tatsächlich nicht ausrollen kann. Ein Problem, das tatsächlich auch daher kommt, dass die Quantenzustände so fragil sind, ist, dass die Entfernung dieser Technik tatsächlich eingeschränkt ist. Das heißt, es ist natürlich so, wenn die Sicherheit darauf beruht, dass ich die Statistik der Quantenzustände gut kenne, die Quantenzustände gleichzeitig aber so fragil sind, dann muss ich natürlich darauf achten, dass die Quantenzustände nicht zu sehr durch den Kanal, über den sie übertragen werden, beeinflusst werden. Und in Glasfaserkabeln ist es so, dass die Verluste eigentlich sehr, sehr gering sind, erstaunlich gering sind, aber trotzdem ist es ein exponentieller Abfall der Informationen, den man da betrachten kann. Und wenn man dann über viele Kilometer geht, über hunderte von Kilometern, dann komme ich an ein Regime, wo man über Glasfasern tatsächlich nur noch schwer diese Quantenkommunikation erledigen kann. Und dann muss ich auf Alternativen umschwenken. Das heißt, ich kann hier zum Beispiel auf Satellitenverbindungen wechseln. Das ist ganz erstaunlich, weil normalerweise denkt man sich eigentlich, dass ein Umweg über den Weltraum ein sehr großer Umweg ist. Und das ist von den Distanzen her natürlich auch so der Fall. Aber der Vorteil ist natürlich, dass außerhalb der sehr dünnen Atmosphäre der Erde, das heißt die ersten 10 Kilometern, befinde ich mich mehr oder weniger im Vakuum. Das heißt, ich habe hier keine Verluste mehr. Ich habe immer noch natürlich Verluste durch die Beugung, die dadurch entsteht, dass wenn ich das Ganze, die Quantenzustände zum Beispiel in Licht kodiere, dass sich das Licht ausbreitet und dadurch ich nicht immer alles einfangen kann. Aber insgesamt ist der Verlust über große Distanzen sehr, sehr viel geringer als das, was ich in Glasfasern erwarten könnte.
Da wurde ja jetzt auch schon von einem chinesischen Satelliten, kann ich mich erinnern, das erste Mal eine Quantenschlüsselverteilung gemacht. Das war, glaube ich, auch mit der Uni Wien zusammen, dieser Satellit Micius.
Ja, das war tatsächlich eine sehr erfolgreiche wissenschaftliche Mission. In den Anfang der 2000er Jahren wurde ja auch in Europa schon diese Technologie sehr stark vorangetrieben, unter anderem eben auch von der Gruppe von Anton Zeilinger in Wien, aber auch von anderen in Europa, die tatsächlich sich damit beschäftigt haben, wie könnte ich denn so ein Satellitensystem aufbauen. China hat diese Thematik dann aufgegriffen und in einem sehr fokussierten Programm vorangetrieben und dann gezeigt, dass tatsächlich nicht nur auf dem Papier sich überlegen kann, sondern auch in den Orbit bringen kann und sehr erfolgreiche Tests dann durchgeführt, zusammen mit Gruppen weltweit. Was jetzt passiert ist, dass man tatsächlich ausgehend von diesen wissenschaftlichen ersten Ergebnissen und Erfolgen daran arbeitet, solche Systeme tatsächlich auch so zu designen und zu bauen, dass man die Systeme auch 24/7 einsetzen kann und damit auch in einem Gesamtarchitektursystem sichere Schlüssel übertragen kann.
Wenn man jetzt daran denkt, dass das Satelliten sind, die dann das optisch übertragen, wie ist das jetzt beispielsweise, wenn man mal an einem bewölkten Tag draußen steht und da seinen Schlüssel empfangen möchte? Man braucht ja wahrscheinlich da eine freie Sichtstrecke zum Satelliten. Wie stark ist man da limitiert durch Wolken?
Das wird tatsächlich berücksichtigt. Das heißt, was man dann macht natürlich, ist, wenn man diese Schlüssel überträgt, dann überträgt man die gerade da priorisiert, abhängig von dem Wettergeschehen. Das heißt, man achtet natürlich auf die Wettervorhersage und dann ist es tatsächlich so, dass man verschiedene Bodenstationen zuerst bedient, in denen zum Beispiel das Wetter gerade günstig ist. Und was man verstehen muss, diese Schlüssel, die dort ausgetauscht werden, die werden erstmal zwischengespeichert. Die können dann später für die Kryptographie verwendet werden. Man möchte sie natürlich möglichst häufig erneuern. Das heißt, man möchte so einen Zwischenspeicher dann alle paar Wochen oder Monate tatsächlich erneuern können. Aber man hat so Zeit, tatsächlich die Schlüssel entsprechend geschickt zu verteilen.
Okay, das heißt, man kann die sich auch erstmal so ein bisschen auf Halde legen. Wenn dann mal schlechtes Wetter ist, dann hat man trotzdem ein paar Schlüssel zur Verfügung, die man da nutzen kann.
Genau.
Okay. Und wie ist das bei den Glasfasern? Also da hatten Sie ja gesagt, man möchte die bestehenden Netze nach Möglichkeit weiter benutzen. Wie weit ist man da momentan? Welche Reichweiten erreicht man da momentan?
Also die üblichen Reichweiten, man muss da immer ein bisschen unterscheiden zwischen wissenschaftlichen Artikeln, die neue Grenzen aufstoßen, und den Systemen, die unter realistischen Bedingungen dann tatsächlich gerade eingesetzt werden können. Ich denke, bei letzterem ist man gerade so in dem Bereich von 100 Kilometern, in dem man tatsächlich Schlüssel gut übertragen kann. Es gibt allerdings neuere Protokolle und es wird natürlich weiter geforscht dann in diesem Gebiet. Und dort ist man schon auch auf gutem Weg, tatsächlich auch auf mehrere 100 Kilometer gehen zu können. Man kann auch verschiedene vermaschte Netze bedienen. Man kann sternförmige Netze sehr geschickt bedienen. Das heißt, hier passiert gerade sehr, sehr viel auch in der Forschung.
Ich glaube, typischerweise sind ja innerhalb von ein paar 10 Kilometern bei den klassischen Netzen immer so Verstärkerstationen. Das geht ja jetzt natürlich bei der Quantenmechanik nicht, weil das eben da genau das Problem ist, dass man diese Photonen mit den Quantenzuständen nicht einfach reproduzieren kann. Das ist ja dieses sogenannte No-Cloning-Theorem, was im Prinzip verbietet, dass man diese Photonen verstärkt und dabei auch diese Quantenzustände reproduziert und weiterschickt. Trotzdem gibt es ja dann diese zwei Ansätze. Einmal, dass man sogenannte Trusted Nodes hat, das heißt Stationen, bei denen die Quantenzustände ausgelesen werden und dann wieder neu erzeugt werden und weitergeschickt werden, oder halt diese sogenannten Quantenrepeater. Vielleicht können wir da nochmal auf das Für und Wider eingehen von diesen beiden verschiedenen Ansätzen.
Ganz genau, das hängt immer etwas von dem Anwendungsfall ab tatsächlich. Diese Trusted Nodes, die Sie erwähnt haben, die möchte man natürlich möglichst vermeiden, weil so ein Trusted Node, in dem man sozusagen einen Schlüssel abspeichert und dann wieder auf eine andere Seite weitergibt. Dort ist ja der Schlüssel sozusagen einsehbar. Das heißt, was man am Ende immer haben möchte, ist eigentlich eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, sodass niemand zwischendrin den Schlüssel einsehen kann. Allerdings kann es sein, dass in verschiedenen Konfigurationen, in dem dieser Trusted Node tatsächlich in einem Bereich ist, der sowieso abgesichert ist durch diejenigen, die das benutzen, zum Beispiel in einem hochsicheren Bankenzentrum in Frankfurt, dann kann das durchaus Sinn ergeben. Die andere Alternative über große Distanzen besteht darin, zum Beispiel Satelliten zu nehmen, auch weltweit Schlüssel zu verteilen, oder eben Quantenrepeater, wie Sie gesagt haben. Und bei Quantenrepeatern, das ist ja auch ein sehr aktives Forschungsfeld zurzeit, dort ist der Trick, dass man zunächst nicht tatsächlich die Quantenzustände, die benutzt werden, zum Beispiel für die Verschlüsselung, überträgt, sondern mehr oder weniger Hilfszustände, sogenannte verschränkte Zustände. Und mit Hilfe dieser verschränkten Zustände hat man dann eine Ressource, mit denen man dann die Nutzquantenzustände tatsächlich auch über größere Distanzen übertragen kann. Allerdings ist das tatsächlich sehr, sehr schwierig. Dafür benötigt man Quantenspeicher, man benötigt Quantenkodierung, mehr oder weniger kleine Quantencomputer. Und das ist ein sehr spannendes Forschungsfeld. Das ist aber noch sicherlich nicht etwas, was wir in den nächsten paar Jahren als Anwendung sehen werden. Allerdings ist es so, dass die Architektur schon heute so designt werden sollte, dass man zukünftige Quantenrepeater tatsächlich auch schon mit einplanen sollte.
Das heißt, für mich klingt es jetzt momentan so, dass man auf einen Mischansatz setzen wird, für die kürzeren Strecken Glasfasern und für die langen Strecken dann Satelliten. Kann man das so sagen?
Das wäre der erste Ansatz. Das sieht man auch gerade in Diskussionen in der Europäischen Union, wo auch die Thematik vorangetrieben wird. Insgesamt ist es aber schon so, dass man natürlich das System offen designen sollte. Das heißt, dass man sich nicht auf ein Protokoll oder eine Technologie verlässt, sondern dass man mitdenkt, dass man auch in der Architektur schon zukünftige Protokolle und zukünftige Quantenrepeater mit berücksichtigt und einplant.
Also Sie hatten es ja auch schon gesagt, es gibt mittlerweile einige Firmen, die solche Produkte anbieten. Und wenn wir jetzt sagen, dass man verschiedene Hersteller denn auch gerne kombinieren möchte, da kommt man ja dann auch in den Bereich der Herstelleragnostik und wo dann die Zertifizierung bzw. eher die Standardisierung der Schnittstellen auch wichtig wird. Wie weit ist man da jetzt aktuell fortgeschritten, dass man wirklich sagt, okay, man hat hier verschiedene Systeme, die man ohne Probleme auch zusammenstecken kann?
Ja, da ist gerade sehr viel Aktivität vorhanden. Das Thema Standardisierung ist tatsächlich sehr wichtig, wie Sie gesagt haben. Man muss natürlich dafür sorgen, dass die Systeme auch miteinander sprechen können. Man kann es etwas vergleichen mit den optischen Kommunikationssystemen, die zurzeit auch eingesetzt werden, gerade in den optischen Glasfaserverbindungen. Dort ist es so, dass natürlich die Systeme insofern kompatibel sind, dass sie miteinander reden können, aber nicht unbedingt auf der physikalischen Ebene. Und das wird hier wahrscheinlich ähnlich sein. Man wird standardisieren, wie die Schnittstellen aussehen. Man wird gewisse Aspekte der Protokolle standardisieren, aber trotzdem dem Markt natürlich Freiheiten lassen, sich zu entwickeln, sodass man auch immer noch die Chance hat, bessere Systeme zu entwickeln. Was sehr wichtig ist, ist natürlich der Punkt praktische Sicherheit. Da kann man das auch so ein bisschen vergleichen wie bei der klassischen Kryptographie. Dort ist es ja so, dass die Textbuchanleitung dessen, wie man solche asymmetrischen Verschlüsselungsalgorithmen programmiert und implementiert, noch relativ einfach ist. Wenn man das Ganze aber so gestalten möchte, dass es auch in der Praxis sicher ist, dann gibt es dazu sehr, sehr lange Handlungsanweisungen, zum Beispiel auch vom Bundesamt für die Sicherheit in der Informationstechnik. Und ähnlich wird es hier sein, selbst wenn der physikalische Kern der Systeme tatsächlich informationstheoretisch sicher ist, ist es natürlich so, dass man immer darauf achten muss, dass auch die Implementierung und die Umsetzung auch sicher gestaltet wird. Und da passiert zurzeit auch gerade sehr viel. Das heißt, die wissenschaftliche Community bereitet gerade auch solche Listen mit praktischen Angriffen vor, mit den Abwehrmechanismen vor. Und sowas ist sehr, sehr wichtig, gerade für die Thematiken der Zertifizierung und später vielleicht sogar für die Zulassung für solche kryptografischen Systeme.
Sie hatten es ja auch gesagt, es gibt einige Firmen jetzt mittlerweile, auch Startups. Was können die denn wirklich jetzt technisch schon anbieten, was man kaufen kann? Also angenommen, ich möchte da jetzt einsteigen, möchte mir hier eine Quantenkryptografie-Strecke ins Unternehmen holen oder für die Kommunikation zwischen zwei verschiedenen Stellen. Was kann ich mir jetzt tatsächlich schon physisch kaufen, hinstellen und was ist jetzt schon soweit benutzbar? Wie sind da die Angebote?
Ja, man kann sich tatsächlich schon Systeme kaufen, die Schlüssel generieren. Man muss sich das so vorstellen, man hat da zwei schwarze Kisten, die man bekommt. Alice und Bob erhalten jeweils eine schwarze Kiste und dann hat man einen Glasfaseranschluss, den kann man anschließen. Und wenn man so eine Glasfaser sich zum Beispiel mietet, dann kann man das schon so installieren, dass man tatsächlich schon Schlüssel damit erzeugen kann. Und diese Schlüssel können dann weitergegeben werden, zum Beispiel an klassische Verschlüsseler, die man von Firmen auf dem Markt kaufen kann, die diese Schlüssel dann für die symmetrische Verschlüsselung nutzen können. Das heißt, das funktioniert schon. Allerdings sind diese Systeme natürlich noch nicht zertifiziert, da die Zertifizierung gerade erst erarbeitet wird. Auch was die Standards angeht, ist es gerade so, dass die Systeme gewisse Standards, die schon erarbeitet wurden, einhalten können, aber es gibt noch nicht eine vollständige Liste von diesen ganzen Standards. Es ist aber so, dass die Hersteller gerade sehr bereit sind, sich dem anzupassen und deswegen auch ihre Systeme dann den verschiedenen neuen Standards anzupassen.
Ja, das klingt jetzt so, als wenn bei der Quantenkommunikation da schon einiges weiter fortgeschritten ist als bei diesen anderen Quantentechnologien, beispielsweise wie beim Quantencomputing. Ich vermute, dass einfach die Bausteine bei der Quantenkommunikation mittlerweile schon klarer sind, mit denen man da arbeiten muss, also sowohl auf Sender- als auch Empfängerseite. Die Infrastruktur wird genutzt nach Möglichkeit, die schon vorhanden ist. Also den Eindruck würden Sie auch bestätigen, dass die Quantenkommunikation, was jetzt die Anwendung angeht, schon wesentlich weiter fortgeschritten ist. Und wenn nicht sogar vielleicht die am weitesten fortgeschrittene Quantentechnologie ist.
Ich würde sagen, das kann man schon so sagen. Die Herausforderung in der Quantenkommunikation und der Quantenkryptographie im Speziellen ist natürlich eine andere. Hier muss man natürlich dafür sorgen, dass die Sicherheit wirklich gewährleistet ist. Und das macht den Unterschied insbesondere zu den anderen Quantentechnologien aus, Denn was die Sicherheit angeht, kann ich nicht einfach überprüfen, ob mein System sicher ist. Die Sicherheit beruht auf den Zertifizierungsprozessen und auf der sehr sorgfältigen Implementierung der theoretischen Annahmen und der theoretischen Begebenheiten aus der Quantenphysik. Ein ganz einfaches Beispiel: Wenn ich eine Rakete baue und die Rakete startet und explodiert nicht, dann weiß ich war erfolgreich. Wenn ich ein Kryptografiesystem baue und das Kryptografiesystem liefert mir einen Schlüssel, dann weiß ich nicht, ob ich erfolgreich war. Es kann sein, dass dieser Schlüssel zwar generiert wurde, aber so schlecht generiert wurde, dass er gebrochen werden kann. Und das ist die Herausforderung, und da passiert gerade sehr, sehr viel. Insbesondere ist es auch so, dass die Sicherheitsorganisationen und die Einheiten, die sich damit beschäftigen, zum Beispiel das BSI, natürlich konservativ draufschauen müssen. Und das gilt auch für zum Beispiel neuartige Algorithmen, zum Beispiel die Postquantenalgorithmen, die die Problematik der Quantencomputer angehen. Das heißt, hier braucht man viel Erfahrung, was die Systeme angeht. Und ein konservativer Ansatz ist tatsächlich, die Systeme zu verbinden. Das heißt, ich nehme bewährte Verfahren und kombiniere diese bewährte Verfahren mit neuen Verfahren und erhalte so insgesamt eine bessere Sicherheit.
Ja, ich habe gerade im Kopf so ein bisschen einen Vergleich auch zum Quantencomputing. Letztendlich, Sie haben ja gesagt, man kauft Blackboxes, bei denen man nicht genau weiß, was drin ist, beziehungsweise man weiß, was drin ist, aber ob das jetzt wirklich hundertprozentig sicher ist, die Übertragung, da muss man dann so ein bisschen den Herstellern vertrauen. Ich stelle mir die Frage manchmal beim Quantencomputing auch, ob das Ergebnis, was der Quantencomputer dann bei einer bestimmten Optimierungsaufgabe beispielsweise rausgibt, ist ja auch nicht nachvollziehbar, ob das jetzt wirklich das beste Ergebnis ist. Also ich sehe da so gewisse Parallelen, aber klar, die Sicherheit ist natürlich nochmal bei der Kommunikation ein ganz anderes scharfes Schwert, und insbesondere, dass da noch keine Zertifizierung da ist, ist sicherlich das größte Problem bei den bei der Quantenkommunikation. Also technologisch verstehe ich es jetzt, ist man eigentlich sehr weit fortgeschritten, aber die Zertifizierung ist jetzt das große Problem, vor dem man steht. Es ist so ein bisschen Katz-und-Maus-Spiel bei der Kryptographie, das war es schon immer, und ich glaube, das wird es bei der Quantenkommunikation auch weiterhin bleiben. Also Sie hatten es ja auch schon gesagt, dass es mittlerweile ein großes Feld ist, wo sich viele Forscher auch drauf tummeln, diese sogenannten Seitenkanal-Attacken, wo im Prinzip versucht wird, dieses ja physikalisch schon unknackbare System, aber doch in der technologischen Umsetzung dann hackbare System irgendwie versuchen, sicher zu bekommen.
Genau, also da tut sich gerade sehr viel. Das Schöne ist natürlich, dass dennoch die Quantenkryptographie im Kern eine Langzeitsicherheit bietet. Das heißt, ich habe eine quantifizierte Sicherheit, die mir langfristig Sicherheit bietet. Und wenn ich das dann geschickt kombiniere mit Postquantenalgorithmen und mit sehr klassischen Kryptografie-Algorithmen, dann kann ich mich natürlich auch langfristig viel sicherer fühlen. Auch die Angriffe, die praktischen Angriffe auf diese Systeme, auf die Quantenkryptografie-Systeme, sind natürlich gänzlich andere als diejenigen, die auf die algorithmischen Kryptografie-Systeme gefahren werden.
Okay, das heißt, nicht nur technologisch werden da dann Mischansätze gefahren, sondern auch wirklich in den Protokollen, dass man da Quantenprotokolle zusammen mit diesen Postquanten-Kryptografie-Protokollen noch verheiratet, einfach um nochmal eine zusätzliche Schicht Sicherheit mit draufzupacken bei der Kommunikation. Okay, und wie sieht das jetzt aus? Wer werden jetzt so die ersten Leute sein, die die Quantenkommunikation einsetzen werden? Ich vermute, das ist jetzt nichts, was an die breite Bevölkerung ausgerollt wird, sondern eher beispielsweise im Bereich von Regierungen oder Behörden zum Einsatz kommt.
Ja, da denkt man natürlich immer als erstes daran. Es ist auch so, wenn solche Systeme zuerst eingeführt werden, sind sie natürlich etwas teurer. Es ist auch so, dass bei der Quantenkryptographie natürlich physikalische Netze benötigt werden, optische Glasfaserverbindungen oder Freistrahlstrecken verwendet werden müssen. Allerdings ist es natürlich so, dass, wenn man an die Sicherheit von Daten denkt, tatsächlich persönliche Daten von den Anforderungen an die langfristige Sicherheit wahrscheinlich mindestens genauso kritisch sind wie irgendwelche Regierungsdaten. Man muss sich nur vorstellen, zum Beispiel in dem Gesundheitsbereich, da möchten Sie natürlich, dass Ihre Gesundheitsakten, Ihre genetischen Daten zum Beispiel ein Leben lang sicher bleiben. Man kann auch in den Bankenbereich gehen. Auch im Bankenbereich ist es natürlich sehr, sehr kritisch, wenn da Daten in falsche Hände kommen. Und ein weiterer Bereich ist die kritische Infrastruktur. Sie möchten natürlich auch wirklich eine Langzeitsicherheit der kritischen Infrastruktur erreichen. Und wenn wir jetzt daran denken, dass jetzt zum Beispiel ein Quantencomputer vielleicht erst in Anfang der 2030er Jahre irgendwie in den Bereich kommt, kryptografische Algorithmen zu knacken, dann muss man immer berücksichtigen, dass die Gefahr besteht, vorsichtig formuliert, die Gefahr besteht, dass in den großen Internetknoten auch jetzt schon sehr, sehr viel Verkehr mitgeschnitten wird und in 10 Jahren dann tatsächlich entschlüsselt werden kann. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass auch in der kritischen Infrastruktur sehr viel Technologie verbaut wird, die mehr als 15 Jahre eingesetzt wird. Das heißt, man muss sich jetzt schon Gedanken machen, wie die Sicherheit in 15 Jahren aussieht. Selbst im Automobilsektor möchte man ja sicherstellen, dass sein Auto auch in 15 Jahren noch sicher betrieben werden kann mit Software-Upgrades und so weiter.
Okay, vielleicht letzte Frage zum Abschluss. Wenn ich jetzt mal den Teufel an die Wand male, lassen Sie uns mal ganz skeptisch sein. Der Quantencomputer wird technologisch nicht umsetzbar sein, zumindest nicht mit so vielen Qubits, dass man dann diesen Shor-Algorithmus durchführen kann, mit dem man dann diese Verschlüsselung, die wir heute benutzen, knacken kann. Hat Quantenkommunikation trotzdem eine Zukunft dann auch?
Ja, das Schöne ist ja, dass Quantenkommunikation und die Quantenkryptographie tatsächlich eine informationstheoretische Sicherheit im Kern ermöglicht. Das heißt, egal welche Attacken in der Zukunft kommen aus den neuen Erkenntnissen der Mathematik oder auch neuen Möglichkeiten in dem klassischen Rechnen, wird es natürlich immer eine Sicherheit erhöhen, sodass ich langfristig tatsächlich aus diesem Katz-und-Maus-Spiel mehr herauskomme.
Ja, dann, Herr Professor Marquardt, würde ich sagen, sind wir am Ende dieses Interviews. Ich danke Ihnen ganz herzlich für die Einblicke in die Quantenkryptographie. Wir haben gesehen, das ist ein Katz-und-Maus-Spiel und die Quantenkommunikation ist ja einfach eine neue Möglichkeit, sich weiter zu schützen. Und ja, es bleibt, glaube ich, weiter spannend, wie sich da die technologischen Dinge entwickeln und wie dann auch die verschiedenen Ansätze gemischt werden. Besten Dank für Ihre Zeit und alles Gute. Tschüss.
Ganz gerne. Vielen Dank.
Ja, Christoph, wieder einmal ein sehr erkenntnisreiches Interview. Du sprachst zum Ende hin von einem Katz-und-Maus-Spiel zwischen Kryptografen und Angreifern. Ja, irgendwie schon so ein bisschen hat's Geschmäckle, dass quasi das Misstrauen zwischen den Menschen die wissenschaftliche Erkenntnis und den technologischen Fortschritt antreiben.
Ja, so war das ja schon immer. Ne?
So war es schon immer und ja, das gerade natürlich im Bereich der Kryptographie ist das nochmal umso stärker und klar. Vielleicht aber von dem Philosophischen so ein bisschen weg, was auf jeden Fall nochmal festzuhalten ist, hattest du eingangs erwähnt, Unterschied Quantenkommunikation und Quantenverschlüsselung, also Quantenkommunikation erstmal grundsätzlich als ja, die Übertragung von Quantenzuständen, also beispielsweise wie die Polarisation einzelner Photonen zwischen zweien oder mehreren Parteien. Und zum anderen haben wir eben dann die Quantenschlüsselverteilung, die sich die Quantenkommunikation bzw. Übertragung von Quantenzuständen zunutze macht, um kryptografische Schlüssel zu erzeugen und zu nutzen. Und diese sogenannten QKD-Protokolle erlauben eben eine Übertragung symmetrischer, zufälliger Bitketten als sichere Schlüssel. Und ja, diese Schlüssel können grundsätzlich von jeder kryptografischen Anwendung genutzt werden, die symmetrische Schlüssel nutzt, um dann Daten zu verschlüsseln. Und als Beispiel für solche Anwendungen vielleicht nochmal zu nennen sind sogenannte Einmalverschlüsselung, also One-Time-Pad-Encryption, Advanced Encryption Standard, also AES, von dem vielleicht der eine oder andere schon mal gehört hat, und Hash-Based Message Authentication Code, kurz HMAC.
Ja, was ich auch noch als spannende Information mitgeben wollen würde, ein großer Teil der Kommunikation heutzutage funktioniert ja auch über Funk. Und bei der QKD, also der Quantenschlüsselverteilung, ist es halt so, dass da keine Übertragung über Funk genutzt wird. Und das liegt einfach darin, dass die Quantenkommunikation darauf basiert, dass wenige gut kontrollierte Quanten versendet werden. Ja, und beim Funk arbeitet man halt einfach mit wesentlich stärkeren elektromagnetischen Feldern. Ja, und bei der Kommunikation über Fasern ist es ja so, dass jetzt bei klassischer Kommunikation Millionen und Milliarden von Photonen da in der Glasfaser übertragen werden. Und da besteht prinzipiell auch klassisch die Möglichkeit, diese Leitung abzuhören, indem man die Hülle entfernt von diesen Glasfasern und die leicht biegt. Und dann treten im Prinzip eine gewisse Anzahl an Photonen dann aus dieser Faser heraus, die man abhören kann.
Das ist dann entsprechend diese Gefahr bei der Implementierung, bei der physischen Implementierung.
Genau, das wär so eine typische Seitenkanalattacke, dass man da einfach den Kommunikationsweg versucht abzuhören, auf ganz klassischem Weg. Und bei der QKD ist es halt so, dass man da nur mit sehr geringen Anzahl an Photonen in der Glasfaser arbeitet, sodass man da keine zusätzlichen Photonen hat, die man abgreifen kann, die man sozusagen abzwacken kann. Genau, so viel halt zur Theorie, dass die Seitenkanalattacken weiterhin möglich sind. Und ja, die Geschichte der Kryptographie ist halt eine Geschichte der Abhörangriffe letztendlich. Und zum Thema Seitenkanalattacken vielleicht auch noch der Verweis auf die Webseite von Vadim Makarov. Die findet ihr in den Sendungsnotizen. Das ist ganz interessant, bei ihm zu sehen. Der ist ein Quantenhacker und schraubt diese QKD-Module auf und versucht dann damit mit Labormessgeräten Seitenkanalattacken durchzuführen. Und da bekommt man mal einen ganz guten Eindruck, rein bildlich auch, wie diese Gerätschaften ausschauen. Und wenn man sich diese Fotos anschaut, fand ich es ganz interessant auch zu sehen, dass diese Systeme im Vergleich zu Quantencomputern beispielsweise wesentlich weniger komplex aussehen. Das heißt, es ist wirklich so, dass der Großteil des Aufwandes bei der Quantenkommunikation insbesondere auch in den Übertragungsprotokollen zu finden ist und dann eben, genau wie du auch meintest, in der Vermeidung von diesen Seitenkanalattacken.
Ja, genau. Also wenn man sich die von dir angesprochenen Kisten mal anschaut, dann findet man da zum Beispiel nichtlineare Kristalle, die quasi eine Quelle für verschränkte Photonen sein können. Wir haben ja Einzelphotondetektoren, das sind sehr, sehr hochauflösende Detektoren, zum Beispiel auf Supraleitern basierend, die mit denen einzelne Photonen eben gemessen werden können. Im Endeffekt haben wir bei QKD-Modulen ein Sender- und ein Empfängermodul und es gibt halt auch noch weitere sogenannte Enabling Technologies, mit denen dann diese QKD-Protokolle übertragen werden, auf die wir jetzt in dieser Sendung nicht weiter eingegangen sind, die allerdings sicherlich auch nochmal Ausgangspunkt für eine weitere Folge sein werden. Beispielsweise auch ein wichtiger Baustein noch von so einem QKD-Gerät sind Quantenzufallsgeneratoren, die dafür sorgen, dass die beispielsweise Photonen in ihrer Polarisationsrichtung zufällig erzeugt und dann entsprechend über Glasfaser oder Luft übertragen werden. Und das BSI wurde ja bereits angesprochen, weist auch explizit nochmal darauf hin, dass gerade diese Quantenzufallsgeneratoren ein gefährliches Einfallstor für Hackerangriffe sind und die galt es dann halt entsprechend zu schützen. Ein Beispiel vielleicht noch für so einen Zufallsgenerator, so einen quantenbasierten Zufallsgenerator, ist der radioaktive Zerfall. Wenn man radioaktive Strahlung mit einem Geiger-Müller-Zählrohr detektiert und das Zählrohr an den PC anschließt, dann bekommt man sozusagen in einer zufälligen Abfolge elektronische Signale, die man dann nutzen kann als Zufallszahlengenerator. Aber dazu dann mal in einer anderen Folge mehr. Die Seitenkanalangriffe gefährden die Produktsicherheit von QKD-Geräten. Das BSI erstellt unter anderem in Zusammenarbeit mit dem European Telecommunication Standards Institute, kurz ETSI, derzeit ein sogenanntes Protection Profile zur Sicherheitsevaluierung von den ausgewählten QKD-Geräten. Und ja, wer zu dem Thema weiter up-to-date bleiben möchte, beziehungsweise da auch noch Details erfahren möchte, dem können wir dann auch die Seiten des BSI empfehlen. Also die Webseite werden wir euch dann mal in den Sendungsnotizen verlinken. Ja, abschließend lässt sich dann eigentlich nur feststellen, dass neben Quantencomputing, was wir jetzt in den vorherigen Folgen auch ziemlich stark beackert hatten, das Thema, das Feld, auch der Quantenschlüsselaustausch, die Quantenschlüsselverteilung, eine spannende Realisierung von quantenbasierter Technologie ist. Und ja, mit auf jeden Fall höherem Reifegrad schon, hattet ihr auch im Gespräch erwähnt, als Quantencomputing, und aber auch zu sehen als eine sogenannte Add-on-Technologie zu bestehenden Kryptografieverfahren.
Genauso wie der Quantencomputer später mal auch eine Add-on-Technologie zu den klassischen Computern werden wird. Ne?
Also, richtig.
Es geht alles Hand in Hand.
Nee, insofern würde ich sagen, wir haben erstmal einen guten ersten Überblick über das Thema Quantenkryptographie bekommen.
Ja, denke ich auch. Und damit würden wir uns verabschieden für heute. Besten Dank fürs Zuhören. Macht's gut. Bis bald.
Tschüss.